MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Ein Bekannter von mir hat sie mit einem Magneten an die Kühlschranktür gehängt. Bei anderen liegt sie unübersehbar auf dem Schreibtisch. Die amtliche Wahlbenachrichtigung. Am Sonntag wird über den neuen Bundestag entschieden. Das beschäftigt natürlich auch das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde der katholischen Kirche in Bayern. Claudia Prang gehört zum Leitungsteam des Kompetenzzentrums und jetzt ist die promovierte Theologin bei uns im MKR am Telefon. Hallo, Frau Prang.
Hallo.
Frau Prang, warum ist genau diese Wahl aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
Ich halte diese Wahl für eine wirkliche Entscheidungswahl. Hier wird sich zeigen, wohin Deutschland gehen wird. Und ich hoffe sehr, dass die Parteien der demokratischen Mitte, die Parteien, die sich wirklich der Demokratie verpflichtet fühlen und auf demokratischem Boden stehen, eine Mehrheit bekommen, sodass wir miteinander hoffentlich dann auch die Probleme angehen können, die in Zukunft für dieses Land anstehen.
Sie haben gerade beschrieben, wie wichtig diese Wahl diesmal ist. Inwiefern denken Sie, haben Christen denn eine besondere Verantwortung, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen?
Also erstmal möchte ich betonen, dass Demokratie von der Mitbestimmung aller lebt, also Demokratie, Herrschaft des Volkes. Alle sollen und müssen zur Wahl gehen und in diesen Zeiten besonders, weil wenn wir nicht wählen gehen und nicht die Stimmen abgeben für die demokratischen Parteien, dann werden andere wahrscheinlich noch viel, viel stärker werden. Deswegen sollten unbedingt alle zur Wahl gehen. Wir als Christinnen und Christen haben nochmal eine besondere Verantwortung, weil für uns jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, jeder die gleiche Würde hat, jeder die Menschenwürde, die ist sozusagen das Grundlegende unseres Glaubens auch nochmal. Und wenn diese Menschenwürde mit Füßen getreten wird, wie es bestimmte Parteien tun, auch im Bundestag, dann müssen Christinnen und Christen unbedingt aufstehen und sind verpflichtet, jetzt noch viel stärker zur Wahl zu gehen, weil jede Stimme zählt.
Die Stimmung in Deutschland, die ist ja vielfach gedrückt. Also die Wählerinnen und Wähler, die sind oft verunsichert. Und jetzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz sind auch noch außenpolitische Ungewissheiten dazugekommen. Was gibt Ihnen dennoch Zuversicht für eine gute Zukunft in diesem Land?
Ich nehme schon auch wahr, dass ganz, ganz viele Menschen, und wenn wir das letzte Wochenende anschauen und das vorletzte Wochenende, wie viele Menschen für diese Demokratie auf die Straße gehen, das macht mir selbst Zuversicht. Und ich finde auch, dass in unserem Land auch ganz vieles Gutes passiert. Und leider erzählen wir uns oder hören wir oft nur das, was nicht funktioniert in dem Land. Wir sind in dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorangekommen. Wir haben ganz viele Fortschritte wirklich im Bereich von Klimaschutz gemacht. Diese fallen oft hinten runter. Es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die zugewandert sind, die bei uns integriert sind, die beruflich Fuß gefasst haben. All das wird oft immer nur am Rande gesagt und weniger auch in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr diese Hoffnungsgeschichten immer wieder deutlich machen. Und da würde ich sagen, als Christin bin ich dazu aufgerufen und aufgefordert, immer zu hoffen, wieder aller Hoffnung. Und mir gibt Hoffnung, dass es viele Menschen gibt, die mit mir auch da unterwegs sind.
Zu hoffen, wieder aller Hoffnung, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, das war die Theologin Claudia Prang vom Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde der katholischen Kirche in Bayern zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag.
Werkstätten für behinderte Menschen, das ist ein Thema, da gibt's immer wieder Streit drum.
Die einen, die sehen die Werkstätten als einen Ort, an dem die Beschäftigten in behüteten Verhältnissen einer Arbeit nachgehen können. Für andere ist es Ausbeutung auf Kosten von Behinderten. Ja, und genau darum geht's diese Woche auch in der neuen Folge von Total Sozial. Der Podcast, der kommt von meinem Kollegen Corbinian Bauer. Und Corbinian, sag mal, wie schaut's denn aus? Sind die Werkstätten jetzt ganz großartig oder ganz furchtbar?
Ja, wie das halt so ist, die Antwort ist nicht ganz so einfach und liegt wohl irgendwo dazwischen. In meiner Sendung habe ich festgestellt, dass sowohl Kritiker als auch Betreiber der Werkstätten eigentlich die Situation für Menschen mit Behinderungen beide verbessern wollen. Aber das Wie ist halt gar nicht so leicht zu klären. Dass es aber auf alle Fälle nicht ideal ist, das erzählt in der Sendung Ralf Göbel. Er ist Beschäftigter im Monsignore Bleier Haus, einer Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks in München-Pasing. Und der Blick auf sein Konto, der fällt immer recht ernüchternd aus für ihn. Da sind nämlich nur rund 800 Euro drauf.
Und es ist für mich zu wenig, weil ich arbeite schon 40 Jahre lang, damit ich mir auch mal was Größeres leisten kann. Ne? Nicht immer irgendwie was Süßes oder sowas Ähnliches, sondern ich möchte mir einfach mal was gönnen. Ne? Und es geht einfach zu wenig, weil kein Geld zu vorhanden ist.
Ja, krass, das ist wirklich nicht viel, wenn man sich überlegt, dass er seit 40 Jahren arbeitet. Woran liegt's denn, dass so wenig Geld übrig bleibt?
Ja, natürlich schon am Lohn, das muss man schon sagen. Dabei darf man aber nicht nur auf den Grundlohn schauen, der gerne mal genannt wird, wenn es um Kritik an den Werkstätten geht. Der liegt bei nur 133 Euro im Monat und das ist natürlich für eine Vollzeittätigkeit ein Witz. Ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Mit Grundsicherung und Arbeitsförderungsgeld kommen die Beschäftigten brutto schon in die Nähe von Vollzeitmindestlohn. Aber wirklich viel ist das natürlich auch nicht.
Sollte es denn solche Werkstätten eigentlich schon gar nicht mehr geben?
Also wenn man die Behindertenrechtskonvention der UN zum Beispiel als Maßstab nimmt, dann nicht. Die fordert nämlich die vollständige Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Das nennen aber selbst Vertreter der Behindertenwerkstattbeschäftigten eine Utopie. Aktuell ist es mehr ein Status quo. Die Werkstätten werden gebraucht, weil es an Inklusion mangelt und zugleich reduzieren sie ein bisschen den Druck, mehr Inklusion voranzutreiben. In der Konsequenz bleibt da ein ziemlich ambivalentes Bild, nämlich dass die Beschäftigten zwar in ganz großer Mehrheit super glücklich mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation in den Werkstätten sind und gleichzeitig empfindet ein Großteil die Bezahlung als deutlich zu niedrig. Das hat mein Studiogast erforscht, Dietrich Engels heißt er. Er hat eine Studie für das Bundessozialministerium gemacht.
Das Entgelt ist zu niedrig, wird auch so wahrgenommen von den Beschäftigten. Gut, und dass man zufrieden ist an seiner Arbeitsstelle, da spielen natürlich auch andere Faktoren mit eine Rolle, dass man vielleicht ein gutes soziales Umfeld hat, Kollegen, mit denen man sich gut versteht. Das mag alles sein und das trägt zur Zufriedenheit bei. Aber das heißt eben nicht, dass diese Bedingungen optimal oder eben auch im Sinne der Beschäftigten gut wären.
Also es gibt ganz klar Handlungsbedarf und was gut läuft, was nicht so gut läuft und wie man die Arbeitsverhältnisse in Werkstätten für behinderte Menschen verbessern kann, darum geht es in Total Sozial. Zu Wort kommen da die Beschäftigten selbst, aber auch zum Beispiel der Leiter der Werkstätten im Monsignore Bleier Haus.
Und das Ganze ist zu hören heute Abend um 19 Uhr nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und als Podcast auf innehalten.de. Und natürlich bei dem Streamingdienst Ihrer Wahl. Im Vorfeld der Bundestagswahl haben Wohlfahrtsverbände wie die Caritas München und Freising ihre politischen Forderungen öffentlich gemacht. In ihrem aktuellen Positionspapier geht es um ganz konkrete Punkte. Die Finanzierung von Beratungsstellen, mehr Einsatz gegen Wohnungsmangel, oder die Sicherung der Pflege. Wir haben nachgefragt, warum die Caritas das gerade jetzt macht und was ihre Argumente sind.
Sie nennt ihr Papier Caritas öffnet Türen für Menschen in Not. Ein Programm, in dem unter anderem mehr Geld für allgemeine soziale Beratung gefordert wird. Vor allem deshalb, weil immer mehr Menschen dort Hilfe suchen. Caritas-Direktor Hermann Solfrank begründet im Gespräch den Zeitpunkt für diese Vorschläge.
Der Zeitpunkt ist natürlich hervorragend gewählt, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich Bundestagswahlen haben. Das ist der eine Punkt. Und über die Bundestagswahlen natürlich immer die Frage auch der Ausgestaltung von Sozialpolitik im Mittelpunkt steht. Und das ist ein ganz für uns jetzt mal auch als Wohlfahrtsverband, als Sozialverband, als Caritas eine gute Möglichkeit, auch zu intonieren, dass jede Form von Politik basieren muss auf eine vernünftige Idee von einer sozialen Infrastruktur.
In ihrem Positionspapier listet die Caritas 12 Türen auf, die sprichwörtlich zugehen könnten, wenn Beratungs- und Hilfsangebote nicht mehr ausreichend finanziert werden. Dazu gehört zum Beispiel die allgemeine soziale Beratung, aber auch die Integrationsarbeit oder die offene Altenhilfe, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Verantwortlich sind dafür oft Kommunen, Länder und der Bund, aber überall fehlt das Geld. Dabei führt aus Sicht der Caritas gerade diese Unterfinanzierung langfristig zu höheren Kosten, wenn Probleme erst später aufgefangen werden können.
Das beginnt ja schleichend. Sie merken, dass zum Beispiel kommunale Kostenträger freiwillige Leistungen reduzieren oder einschränken oder zur Diskussion stellen. Und man mag nicht glauben, gerade Leistungen, die freiwilliger Natur sind, sind oft auch niedrigschwellige Leistungen, die helfen, präventiv Menschen sehr, sehr früh, also am Beginn einer Krise, zu begleiten. Die Anmeldezeiten für die Erziehungsberatungen haben zugenommen in ganz Oberbayern, weil die Leistungen limitiert sind, die Refinanzierung dieser Leistung auch eingeschränkt werden.
Die Caritas fordert in ihrem Papier deshalb, die Finanzierung sozialer Strukturen nicht länger als Nebensache zu betrachten. Denn die Corona-Pandemie und steigende Lebenshaltungskosten haben viele Menschen zusätzlich in Not gebracht. Familien rutschen schneller in die Verschuldung, Pflegeeinrichtungen finden kaum noch Personal und wer eine Wohnung sucht, kennt das Problem der hohen Mieten nur zu gut. Aber nicht nur für Menschen in akuten Notlagen sieht Caritas-Direktor Solfrank eine Gefahr. Er warnt davor, dass das Sozialsystem insgesamt brüchig wird, wenn Politik und Gesellschaft jetzt nicht umsatteln.
Also ich darf vielleicht mal festmachen an einem Beispiel, es könnte ja uns beide treffen. Vielleicht haben wir in unserer Situation, wir können beide krank werden. Wir sind Menschen, als Menschen können wir krank werden. Vielleicht werden wir auch chronisch krank. Und vielleicht führt diese chronische Erkrankung dafür, dass das, was wir vielleicht versicherungstechnisch über Berufsunfähigkeitsversicherung versuchen zu lösen, nicht ausreicht, wir also plötzlich in einem Versorgungsanspruch landen. Und vielleicht ist es so, dass diese chronische Erkrankung dazu führt, dass wir mit Blick auf unsere Erwerbstätigkeit, aber vielleicht auch mit Blick auf die Haushaltsführung Unterstützung benötigen. Vielleicht werden wir sogar pflegebedürftig. So, jetzt stellen Sie sich das vor, das kann jeden von uns erreichen, das kann sich auch relativ kurzfristig abbilden. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze bitte ohne Unterstützungsinfrastruktur vor, was dann mit Ihnen geschieht. Und ich glaube, das ist das Momentum, so ein Bild kann man mal zeichnen, also wenn man sich mal die soziale Infrastruktur wegdenkt. Und unser Land ist deswegen erfolgreich, weil es diese soziale Infrastruktur mitentwickelt hat und sie genau an diesen Stationen zur Verfügung stellt, wo wir sie benötigen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Und meine erste Sorge wäre, dass die Löcher in diesem Netz immer größer werden.
Die Caritas plädiert darum für eine solide Finanzierung der sozialen Infrastruktur und appelliert an die künftige Bundesregierung, die Mittel dafür nicht zu kürzen. Was davon im politischen Alltag tatsächlich ankommt, wird sich nach der Bundestagswahl zeigen. Sicher ist aber, wer jetzt bei den Wahlen antritt, kommt am Thema Sozialpolitik nicht vorbei. Henrik Evers für das MKR.
Abkürzung in der Kirche. KV wie Kirchenverwaltung, PGR wie Pfarrgemeinderat und manchmal liest man auch von der ACK. Was genau dahinter steckt, das hören Sie jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die ACK, erklärt von Pastoralreferent Helmut Heiß.
Hinter dem Kürzel ACK verbirgt sich keine Krankenkasse, sondern die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Sie wurde nach dem Krieg gegründet und feierte kürzlich ihr 75-jähriges Bestehen. In der ACK stehen die Gemeinsamkeiten im Vordergrund. Aber auch bei Meinungsverschiedenheiten lässt sich hier leichter vermitteln. Alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften können sich um eine Mitgliedschaft in der ACK bewerben. Derzeit sind das die evangelische, die römisch-katholische, die altkatholische Kirche, die griechisch-orthodoxe Metropolie, aber auch sogenannte kleinere Glaubensgemeinschaften wie Heilsarmee, Mennoniten oder Methodisten. Die zentrale Geschäftsstelle befindet sich in Frankfurt. Neben dieser nationalen Struktur zeigt sich der große Wert der ACK für mich in den lokalen ACKs, denn in jeder Stadt oder Region kann eine ACK gegründet werden. Weil Ökumene im Großen oft etwas schwerfällig erscheint, lässt sich auf lokaler Ebene manches schneller und konkreter verwirklichen. zumal Ökumene in der Regel von Personen und Beziehungen lebt. Ich persönlich kenne und schätze zum Beispiel die ACK Rosenheim, in deren Regie es seit der Gründung 2 regionale Kirchentage gegeben hat. Auf ihre Initiative geht auch das christlich-muslimische Friedensgebet zurück, mittlerweile 23 Jahre alt, sowie der Friedensweg durch die Stadt. Ökumenisch bewegte Menschen aller Mitgliedspfarreien und Gemeinden finden in der ACK ein Podium für ihr Herzensanliegen, dass der Glaube an Jesus Christus eint und nicht spaltet.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden. MKR.